Vorsicht! Der Genuss dieses Podcasts kann zu vermehrten Bibliotheksbesuchen führen.
Hallo und herzlich willkommen zurück beim Vorwort, dem Podcast der Stadtbibliothek Innsbruck. Ich bin ChatGPT und das sind Pia und Christina. In der heutigen Folge fragen wir uns, warum mögen wir eigentlich ChatGPT?
Ja, und auch von mir ein herzliches Willkommen. Danke, ChatGPT, für diese schöne Einleitung. Hi, Pia.
Hallo, Christina.
Ja, das war jetzt schon das neue Modell von ChatGPT, das GPT-4o, wie Sie es genannt haben. Das hat jetzt auch eine nicht schlechte Sprachfunktion, oder? Also noch nicht ganz überzeugend, aber...
Aber es klingt schon recht gut. Also,
ja,
also ein bisschen creepy.
Und zwar ist unser heutiges Thema, um das genau zu sein, nicht nur, um wir ChatGPT mögen, sondern uns auch gewisse Nachteile, und zwar einen ganz spezifischen Nachteil anzuschauen. Das wären nämlich die Halluzinationen. Was das ist, klären wir auch gleich. Einsteigen würden wir mit, auch wenn die meisten Leute es ganz, ganz, ganz sicher schon kennen, damit, was ist ChatGPT eigentlich? Kurz gefasst ist es einfach ein Chatbot des US-amerikanischen Unternehmens OpenAI. GPT steht für Generative Pre-Trained Transformer und es simuliert, wie wir gerade ja schon gehört haben, die menschliche Kommunikation. Der Durchbruch in künstliche Intelligenz existiert ja schon jetzt sehr viele Jahrzehnte fast. Also das hat mit Alan Turing und Konsorten so in den, ich glaube, 50ern oder 60ern angefangen und wurde dann stetig weiterentwickelt. In den 90ern gab es einen größeren Durchbruch, wenn ich mich jetzt richtig erinnere an die Recherchen, aber so im Mainstream angekommen ist es 2022. Da hat OpenAI seinen Chatbot auf die Öffentlichkeit losgelassen und seitdem ist es in aller Munde und es hat auch einen regelrechten Hype gegeben, der inzwischen ein bisschen abflacht. Das sieht man auch an den Zahlen. Im Jänner 23 konnte OpenAI an Zuwachs bis zu 100 Millionen Nutzer verzeichnen. Das ist ein unglaubliches Wachstum gewesen. Das war damals die am schnellsten wachsende Website und davor hat den Spitzenplatz TikTok gehabt, das ja auch so unfassbar in den Mainstream explodiert ist, wenn man sich daran erinnert. Inzwischen gibt es mehr Konkurrenz, Googles Gemini und der Hype flaut auch ein bisschen ab und deswegen sind die Zahlen, jetzt steigen nicht mehr explosionsartig an, aber halten sich auf einem sehr hohen Niveau. ChatGPT 3.5, das ist das Modell, das bis vor kurzem das kostenlose Modell der Öffentlichkeit zugänglich war, endet mit dem Stand 22. Das ist auch ein wichtiges Hintergrundwissen, weil wir auch darüber reden werden, wie man ChatGPT für Recherchezwecke benutzt, und zwar möglichst sicher benutzt. Es gibt ein Zahlmodell 4.0 und inzwischen ist es auf den Markt gekommen und da sieht man auch die rasante Entwicklung dieser ganzen Technologie, GPT-4o, und das war auch das Modell, das wir gerade gehört haben, das den Text für uns eingesprochen hat am Anfang. So, das war eine kurze Zusammenfassung. Jetzt, wo wir den Überblick haben, kommen wir zum Thema, nämlich den Halluzinationen. Das ist diese Analogie aus der Psychologie. Beim Menschen ist es eine Wahrnehmungsstörung. In ChatGPT bezieht sich Halluzination auf Antworten und Ausgaben des Modells, die unerwartet, unangemessen oder irrelevant sind. Pia, du benutzt jetzt GPT auch schon eine Weile immer mal wieder. Wie sind denn deine Erfahrungen?
Also an sich verstehe ich natürlich, warum es fein ist, das zu verwenden. Gerade für so Recherchen, für Brainstorming kann es sehr angenehm sein, weil man halt so gewisse Hauptpunkte nachher gleich gesagt kriegt vom Chatbot. Aber für intensive In-Depth-Recherche würde ich es jetzt nicht verwenden. Also ich habe jetzt auch nur die Gratis-Version verwendet, muss ich sagen. Das heißt, ich kann jetzt mit dieser neuen Version, da kann ich nichts dazu sagen. Aber die Gratis-Version würde ich mal nicht dafür verwenden. Weil man kann sich nicht hundertprozentig sicher sein, ich weiß nicht, warum er sagt, aber er ist jetzt einfach ein Er, ob das, was er sagt, da richtig stimmt.
Dazu muss man vielleicht noch einmal kurz erklären, wie funktioniert denn diese sogenannte künstliche Intelligenz eigentlich, weil es ist insofern keine dem Menschen analoge Intelligenz, sondern das Programm basiert auf einem sogenannten neuronalen Netzwerk und maschinellem Lernen. Das neuronale Netzwerk ist wie ein mathematisches Modell, das versucht, wie das menschliche Gehirn zu funktionieren. Beispielsweise kann man einem neuronalen Netzwerk ein Bild zeigen, also von einem Hund oder einer Katze. Und je mehr Bilder man dem zeigt, desto genauer, zielgenauer kann das Netzwerk unterscheiden, ist das ein Hund oder eine Katze. Und alle Informationen, die wir über ChatGPT abrufen, sind Informationen, die es quasi, salopp gesagt, gefüttert bekommen hat. Und maschinelles Lernen heißt einfach nur, dass Computern es möglich ist, aus Erfahrungen in Anführungsstrichen selbstständig zu lernen. Das heißt, die werden dann nicht mehr explizit programmiert. Genau, sondern die können dann unter Anleitung trainiert werden oder sogar ohne Anleitung, oder du kannst zwei Chatbots nebeneinander stellen und die sich gegenseitig lernen lassen. Also da gibt's dann, das ist dann das, was nicht mehr so einfach zu fassen ist, sowohl für uns, glaube ich, psychologisch als auch philosophisch, wo man irgendwann an die Grenze zur Definition stößt, was ist denn Intelligenz? Und das darf man auch nicht bei den neueren Modellen vergessen, und es wird sich, wenn die Folge online ist, vielleicht hat sich dann schon wieder was getan, weil es einfach so schnell geht. Man redet nicht, also das ist so täuschend echt inzwischen. Man redet aber nicht mit einem intelligenten Wesen, das aus Erfahrungswerten schöpft, sondern da werden nur Daten abgefragt.
Aber es ist schon gruselig, weil so wie es ChatGPT formuliert, die Antworten, ist es wirklich wie ein Gespräch.
Genau.
Und das ist ein bisschen rückt so in den Bereich Uncanny Valley, wo man wirklich nicht mehr so unterscheiden kann, okay, ist das jetzt ein Mensch oder ist das ein Gerät? Es ist ein bisschen gruselig, muss man wirklich sagen. Und es ist ein sehr gut trainiertes Gerät. Also es kann schon sehr viel. Aber gleichzeitig eben ist es ein bisschen unsicher, das zu verwenden.
Zum Zeitpunkt der Aufnahme ist das ChatGPT 4o, also das neueste Modell, gerade erst rausgekommen. Das heißt, ich hatte da nur wenige Stunden Gelegenheit, da ein bisschen zu testen. Aber da muss ich schon sagen, dass ich da schon auf der Couch gesessen habe gestern und einfach völlig fasziniert war, weil
was er jetzt alles kann schon.
Ja, ich habe vorher eben auch das Gratis-Modell genutzt und habe deswegen nie diese Internet-Recherchemöglichkeit gehabt. Und als ich das dann gestern ausprobiert habe, völlig obskure Fakten von irgendeiner Serie, wo irgendeine Figur in irgendeiner Folge irgendwas einmal gesagt hat. Das habe ich abgefragt, weil ich wissen wollte, wie das genaue Zitat ging. Und das hat er mal innerhalb von Sekunden ausgespuckt. Und selbst ich hätte das wahrscheinlich über Google schon rausgefunden. Es hätte aber natürlich wesentlich länger gedauert. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt lasse ich es mir noch vorlesen von einer sehr angenehmen und auf Englisch sehr menschlich klingenden Computerstimme. Und dann ist es schon wie so ein kleiner Kopf in deiner Tasche sozusagen, oder du hast es wahrscheinlich auf dem Handy oder was weiß ich. Und das ist schon, also da ist dann ganz schwierig, glaube ich, man muss sich vor Augen halten, das ist kein intelligentes Wesen. Und es kann schwierig sein, immer präsent zu hinterfragen. Ich stelle mir das halt gerade im Alltag, denke ich, da.
Ich denke auch schon, so ein Fake News, da hat man jetzt ja schon Probleme, Webseiten zu unterscheiden, die die Wahrheit sagen, und Webseiten zu unterscheiden, wo die Quellen nicht sehr seriös sind. Da tun wir uns ja schon schwer. Und man wird ja auch schon jetzt reingelegt von so Robocalls und so, wo die eine Maschine anruft und dir sagt, irgendwer braucht Geld oder so, und die Leute überweisen es dann wirklich. Also da haben wir ja schon Probleme. Also das kann natürlich auch extrem ausgenutzt werden.
Wir reden ja heute über die Halluzinationen, insbesondere auch deswegen, weil als Bibliothek wissen wir, dass viele Leute, egal ob das jetzt SchülerInnen sind, StudentInnen oder einfach Privatpersonen, die was rausfinden wollen, Recherchezwecken solche Sachen auch verwenden, ist ja logisch, mache ich auch schon. Und deswegen wollten wir da
da heute einfach mal drüber reden, weil wie du schon gesagt hast, das ist so ein Hort der potenziellen Fehlinformationen.
Wir haben ja auch Bücher diesbezüglich, wo die Leute sich ja auch informieren können und die vielleicht auch helfen. Wir haben zum Beispiel bei der Technik haben wir Einstieg in ChatGPT von Rolf Jäger, oder wir haben auch eine Abteilung für kreatives Schreiben. Da geht's in dem Buch um Schreiben mit ChatGPT für Autorinnen und Autoren von Sandra Ustin. Auch für die Pädagogikabteilung, da hat man zum Beispiel auch Sachen, KI-Tools für den Unterricht zum Beispiel von Ines de Florio Hansen. Aber auch, wir haben auch kritische Auseinandersetzungen, wie wir es ja auch schon angesprochen haben, in der Philosophieabteilung zum Beispiel, was kann und darf künstliche Intelligenz, heißt der Titel, von Julian Niederrümeling. Also das heißt, wir haben auch Sachen in der Bibliothek dafür, da kann man sich auch gern bei uns ein bisschen umschauen und da ein bisschen Recherche betreiben.
Genau, also weil es einfach unglaublich, also es ist unumgänglich, sich mit dem Thema in Zukunft auseinanderzusetzen. Das wird nicht mehr wegzudenken sein. Die Fehlinformationen werden, wie wir schon angesprochen haben, immer schwerer zu erkennen sein. Und da wird nämlich die Kompetenz der Quellenkritik so unfassbar wichtig, dass man nämlich, das ist das, was zumindest bei uns damals war, Wikipedia der große also das große Ding, wo man plötzlich diese Online-Enzyklopädie hatte, auch als SchülerIn zugänglich, und wo uns eingebläut worden ist, dass wir das nicht zitieren dürfen. Der Grund ist, weil natürlich jeder alles online stellen kann. Und im Endeffekt ist ChatGPT und Konsorten ja nur die Erweiterung dieses Prinzips.
Nur, dass es da ein bisschen schwieriger ist, rauszufinden, was die Quelle ist.
Das ist einmal, also ja. Am Ende der Folge kommen wir noch zu ein paar Tipps, wie man da gut damit umgehen kann. Stimme ich dir vollkommen zu, weil was noch nicht ist, aber was jetzt rasant passieren wird, ist auch, selbst wenn man Quellenrecherche betreibt, je mehr Leute sich Texte von der KI erstellen lassen und diese dann wiederum ungeprüft auf vermeintlich sichere Internetseiten stellen, desto tiefer geht die Spirale der Fehlinformation, dass man dann irgendwann eine Quelle zur Hand nimmt, nachdem man ChatGPT gefragt hat und die Quelle im Internet dann aber auch wieder nicht sicher ist, weil die auch wiederum von einem anderen Chatbot erstellt worden ist und vielleicht auch fehlerhaft. Also es wird eine große Frage sein, wie überprüft man diese Informationen? Und da kommt zum Beispiel so etwas wie der Brockhaus dann doch, so altmodisches klingen mag, retten zur Seite.
Weil auf die Info kann ich mich verlassen.
Genau, weil da tatsächlich Leute dahinter sitzen, die diese Einträge überprüfen und die diese Einträge schreiben. Inzwischen braucht man das aber nicht mehr im Bücherregal stehen haben. Man braucht auch nicht mehr händisch in die Bibliothek zu kommen, um das Ding da aus dem Regal zu wuchten, sondern wir haben ja ein Angebot, gell?
Wir haben den digitalen Brockhaus, kann jeder verwenden, der bei uns oder die bei uns Kundin ist. Da braucht man nur die Anmeldeinformationen bei uns, mit denen man sich auch auf der Webseite für die E-Medien anmelden kann. Und mit diesen gleichen Infos kommt man dann auch beim digitalen Brockhaus rein. Und da gibt es sowohl die Erwachsenenversion, aber auch eine für Kinder und für Jugendliche.
Ja, also das ist wirklich, wenn man sich nicht sicher ist, ob die KI die richtige Antwort ausspuckt, und es um Daten und harte Fakten geht, dann schaut man da schnell rein. Und es ist dann kein Text, der von einer KI generiert da reingestellt worden ist, wie es zum Beispiel auf Wikipedia durchaus passieren kann, auch schon inzwischen. Pia, bevor wir zu den Tipps kommen, du hast Halluzination, glaube ich, mitgebracht, oder?
Ja, genau. Das ist ein bisschen Spoiler für die Zukunft, aber wir machen ja eine Folge zu historischen Romanen. Da habe ich ein bisschen recherchiert, halt im Vorhinein, und habe halt eben auch ChatGPT ausprobiert und wollte einfach Beispiele haben für rebellische Frauen in historischen Romanen. Ich habe die Frage genauso gestellt. Und er hat mir Beispiele genannt, auch brav dann gleich erklärt, warum diese Frauen rebellisch waren. Aber er hat sich mehr darauf konzentriert, auf die rebellischen Frauen und nicht auf das Genre, den historischen Roman. Das heißt, dann habe ich zum Beispiel Antworten bekommen wie Stolz und Vorurteil von Jane Austen oder Little Women von Louisa May Alcott. Und das sind schon Romane, wo es um eine andere Zeit geht, aber die auch in dieser anderen Zeit geschrieben wurden. Das heißt eigentlich zeitgenössische Romane. Und das hat er nicht erkannt. Und ich habe ihm dann nochmal nachgefragt, habe ich dann gefragt, ist Stolz und Vorurteil wirklich ein historischer Roman? Und dann hat er mir erklären angefangen, warum es zum Teil historischer Roman ist und warum es zum Teil nicht historischer Roman ist. Und das ist natürlich dann schwierig, weil wenn ich als Nutzerin das selber nicht weiß und nachfrage und er erklärt mir wieder eine Unwahrheit, wird es natürlich schwierig. Ich habe ihn dann ausgebessert, habe gesagt, nein, das stimmt nicht und habe ihm erklärt, warum das jetzt in dieser Zeit geschrieben wurde und deswegen ein zeitgenössischer Roman ist. Und dann hat er sich bedankt und gesagt, das war falsch von ihm und es tut ihm leid und danke, dass ich ihn ausgebessert habe. Und dann habe ich ihn gefragt, ob das dann nicht auch auf Little Women zutrifft und das hat er dann überrissen. Mhm. Da ist er dann mitgekommen, das hat er dann ausgebessert, hat gesagt, ah ja, das stimmt dann absolut, das ist dann auch nicht richtig. Aber es waren nicht nur die zeitgenössischen Romane, er hat zum Beispiel ganz andere Genres auch erwähnt. Zum Beispiel hat er Katniss Everdeen von der Tribute von Panem-Reihe genannt und es ist ein dystopischer Roman.
Und Fantasy.
Ja. Das Lustige war, bei der Antwort hat er dann selber schon geschrieben, obwohl die Tribute von Panem ein dystopischer Roman sind, ist Katniss Everdeen eine rebellische Frau. Also ihm war absolut bewusst, dass es nicht stimmt, aber er hat es trotzdem genannt. Und dann hat er sogar Filme erwähnt. Also er hat die Elizabeth Swann aus der Flucht der Karibik-Reihe auch als Beispiel
auch
genannt.
Auch keine historische Figur.
Eben. Und dann hat er dann habe ich ihn ausgebessert und hat auch gesagt, ich entschuldige mich für das Missverständnis. Ist Teil einer Filmreihe, ich hätte das klarer darstellen sollen.
Höflich ist das Programm. Es stimmt einem auch immer zu.
Ja.
Also es ist, auch wenn es einem nicht zustimmt, das habe ich einmal ausprobiert, er hat mir gesagt, ich weiß nicht mehr, welchen Schriftsteller ich gefragt habe, wie alt er ist, und ich habe dann so getan, als würde das nicht stimmen und habe ihn korrigiert und dann hat er gesagt, ja, du hast recht. Und dann hat er aber wieder die richtige Zahl gesagt. Also
okay. Also er beharrt
auf die Fakten, aber er widerspricht. Ich glaube, es ist programmiert, damit es möglichst smooth und angenehm dahin segelt. Und das stimmt dir zu, auch wenn du komplett Unrecht hast und es dich ausbessert.
Einmalig. Nach diesen Korrekturen habe ich dann gesagt, okay, mit diesem Wissen im Hintergrund kannst du mir bitte nochmal rebellische Frauen aus historischen Romanen nennen. Und dann hat er es richtig gemacht. Dann hat er wirklich eben Cleopatra, Anne Bonny, also, und dann hat er wirklich auch die Frauen und die richtigen Romane gewählt. Allerdings waren es alles ältere Romane. Und ich habe dann gesagt, okay, kannst du mal neuere auch erwähnen? Das hat er dann auch gemacht, aber sie waren trotzdem immer noch ein bisschen älter, also von 2018 und so. Mhm. Da war dann sogar eins dabei, wo wir die Reihe haben, die Fotografin von Petra Doos-Benning. Die haben wir auch bei den historischen Romanen. Und dann habe ich gesagt, okay, kannst du mal welche aus 2024 erwähnen? Und dann hat er gesagt, nein, das geht nicht.
Ja, also da hat man dann eben gesagt, weil der Datensatz ist, die Version, die du für die Recherche für die Folge genommen hast, ist die 3.5er, die keinen Zugang aufs Internet hat und die trainiert ist bis zum Stand Jänner 22.
Genau.
Aber das zeigt ein sehr schönes Beispiel auf, dass das eben keine Intelligenz ist, sondern dass das ein mit Daten trainiertes Programm ist und deswegen, die Erfahrung habe ich mit der Version auch gemacht, die stärksten Outputs kriegst du so, wenn du solche Sachen recherchierst für so 2015 bis 2018, da scheint es einfach mehr Datensätze zu geben, neuere Sachen im Literaturbereich vielleicht nach 18, darauf ist es wahrscheinlich einfach noch nicht gut genug trainiert und noch sieht man sehr schön daran, wo da das Limit herrscht und dass es einfach nur Datensätze sind. Und es ist eine andere Folge, wo wir über andere Probleme reden, die GPT hat, was Urheberrecht und dergleichen angeht. Das ist ja auch ein riesengroßes Thema. Das schneiden wir aber deswegen heute gar nicht an. Das Beispiel zeigt wunderbar auf, wie man mit ChatGPT gut umgehen kann. Deswegen kommen wir jetzt zu unseren Tipps im Umgang mit einem Programm wie ChatGPT. Zum einen hast du dich ja in den Dialog mit dem Programm begeben. Das heißt, du hast nicht eine Abfrage gemacht und das dann einfach dabei belassen, sondern du hast Rückfragen gestellt, du hast deine Prompts, wie man es nennt, spezifiziert, du hast das Programm korrigiert. Und dann hat es wahrscheinlich so eine Form von Dialog gegeben mit dem Programm, oder?
Ja, genau. Also er hat sich dann natürlich auch immer auf die vorigen Antworten bezogen und das hat er auch verstanden. Mhm. Also da muss ich nicht nochmal sagen, okay, die ganze Frage nochmal formulieren, sondern ich kann sagen, na, bitte mach das nochmal neu oder so, und das versteht er dann.
Nicht bis ins, also beim 3.5, ich habe damit ein bisschen gearbeitet, nicht bis ins Unendliche zurück tatsächlich. Also wenn du da einen sehr langen Thread hast, dann verliert er den Faden irgendwann buchstäblich. Aber ich bin mir sicher, auch mit den neueren, besseren Modellen hat er ein längeres Gedächtnis. Und das nächste ist, du hattest Fachwissen zu dem Thema, wo du ihn gefragt hast oder wo du das Programm gefragt hast und konntest deswegen einschätzen, was du machst. Wenn man gar keine Ahnung von einem Thema hat, wird's, also je weniger Ahnung man hat, desto gefährlicher wird es im Endeffekt, weil man sich teilweise ja fast im Blindflug auf Fakten verlassen muss, die man nicht einmal bedenkt zu überprüfen. Deswegen macht, finde ich, das Nutzen, gerade so im schulischen Kontext wahrscheinlich, Sinn, wenn man das in der Gruppe macht, wenn mehrere Leute die gleiche Anfrage auch stellen und man die Antworten dann im Plenum austauscht. Oder aber, wenn man sich eine Pia sucht, die sich gut mit Literatur auskennt, einfach jemanden, eine Fachfrau oder einen Fachmann, einen Lehrer, eine Lehrerin, Dozentinnen, Professorinnen, die zu dem Thema was wissen und die man dann auch fragen kann. Also einfach in die Welt rausgehen und Leute fragen, die dafür Experten sind sozusagen, wenn das möglich ist. Und das hast du auch gemacht, du hast die KI gefragt, stimmt das? Also man kann auch ganz salopp einfach einmal zurückfragen, ist diese Information korrekt? Gerade wenn es um wichtige Infos geht. Und das Nächste, was man machen kann, ist gerade, das geht aber nur dann, wenn die Version, die man benutzt, auch Internetanschluss hat, bitte gib mir die Quellen durch oder sage mir die Quellen auf. Und die muss man dann in Kleinarbeit durchgehen und schauen, stimmt es wirklich, welche Website ist es? Ist die Website sicher? Woher kommen die Texte auf der Website? Sind die von der KI generiert oder schreibt das Fachpersonal? Wird es überprüft? Und so weiter und so fort. Quellenkritik halt. Ja, ich glaube, da haben wir jetzt schon viel über das Thema geredet. Das wäre eher so ein Service-Podcast oder eine Service-Folge von unserem Vorwort. Pia, hast du dem noch was hinzuzufügen? Noch selber einen Tipp oder Erfahrungswerte noch?
Na, also ich glaube, wir haben wirklich alles Wichtige mal erwähnt und das ist ein Thema, das man auf jeden Fall ausbauen kann. Wie gesagt, Datenschutz oder Urheberrecht, da kann man immer noch mal eine Folge drüber machen. Also ich glaube, das ist endlos und dieses Gerät wird ja auch, diese Maschine wird ja auch immer besser und wird sich auch wandeln. Und dann gibt es noch wahrscheinlich einiges mehr Punkte, die man dann alle besprechen kann.
Es ist jedenfalls eine sehr aufregende Zeit. Es ist vielleicht ab und zu fühlt sich ein bisschen ominös an. Aber ich bin persönlich der festen Überzeugung, dass wenn man sich mit diesen Themen auseinandersetzt, wenn man sich damit beschäftigt und diese Dinge auch alle hinterfragt, was ist es denn wirklich? Was bedeutet künstliche Intelligenz? Was ist maschinelles Lernen? Und so weiter und so fort. Dass man dann diese Dinge für sich nutzen kann, als Tools, die sie sein sollen und die dann nicht umgekehrt quasi über...
Dich also, beeinflussen.
Genau.
Und damit danken wir euch fürs Zuhören. Wie sind eure Erfahrungen mit ChatGPT? Schreibt uns auf post.bibliothek@innsbruck.at, Instagram oder Facebook.
Tschüss.
Ciao.
Vorwort ist eine Produktion der Stadtbibliothek Innsbruck und Teil der Stadtstimmen, dem Audiokanal der Stadt Innsbruck.